Ab aufs Feld. Ja, werden wir jetzt alle Bauern, oder was? Mitten in der Stadt? Urban Gardening vielleicht. Wer weiß. Können wir bei den Filas nachfragen nächsten Sommer. Genau. Aber es ist so wie bei gewissen Spielen. Am einfachsten ist es, wenn ich einfach mit der Predigt beginne. Oder gewisse Spiele, wenn man einfach zuerst erklärt, dann merkt, denken alle, hä? Was soll das eigentlich? Aber wenn man dann zu spielen wird, denkt, ach so, sonnenklar. Und bei dieser Predigt hoffe ich zumindest, dass es auch so ist. Ich hoffe, dass, wenn ich da hier fertig bin, dass ihr versteht, was ich gemeint habe. Und deshalb schauen wir uns doch mal da nach vorne. Erste Person. Wer kennt sie? Wer gut lesen kann, steht unten. Genau. Man könnte es aber auch erkennen. Der hat da so Schlüssel in der Hand und da so ein Gebäude, das in Rom steht, das nach ihm benannt ist. Ja, das ist Petrus, der heilige Petrus. Ganz unterschiedliche Dinge sind recht beeindruckend bei ihm, aber unter anderem, ja, bei seiner ersten öffentlichen, offiziellen Predigt haben nicht nur mehr als 3000 Menschen zugehört, sondern 3000 Menschen haben sich nach der Predigt für eine Nachfolge von Jesus entschieden. 3000 Täuflinge. Du bist sogar ein bisschen beschäftigt, glaube ich, nachher, bis die alle durch sind, ja? So. Erste Predigt, nicht schlecht. Oder kennt ihr den hier? George Whitfield. Das Schielen, das sei so gewesen, ja? In Wirklichkeit. 1714 bis 1770, er war Teil der ersten großen Erweckung in den USA. Ganz viele Leute sind durch ihn zum Glauben gekommen. Und als er zurück war in London, er ist Engländer, hat er vor 10.000 Menschen gesprochen. Ohne Verstärkung. Nicht schlecht. Und da haben wir noch den hier. Den kennen einige, nehme ich jetzt mal an. Ja, Billy Graham. 1918 bis 2018. Und ich meine, seine Zahlen sind ja unglaublich, oder? Der hat in mehr Ländern gepredigt, als ich aufzählen kann. 185. Also, vielleicht müsste ich es mal versuchen, vielleicht würde ich es ja hinkriegen. Aber 185 Länder. Insgesamt vor 210 Millionen Menschen. Und nach Angaben seiner Mitstreiter sind rund 3,2 Millionen Menschen seinem Aufruf, Jesus nachzufolgen, gefolgt. 3,2 Millionen. So ein bisschen kleiner, weil wir ja in der Schweiz sind. Haben wir da noch jemand? Wer kennt das Gesicht? Genau, Gabriel Hasler, live on stage. Ihr macht ja auch mit, habe ich gehört. Super Sache. Wirklich, super Sache. Inzwischen wohnt er nicht mehr in der Schweiz, sondern in Hamburg, weil er live on stage auch nach Deutschland bringt. Und er hat vermutlich irgendwo zwischen insgesamt 150 bis 200.000 Menschen gepredigt. Nicht schlecht. Jo, und ihr habt mich. Recht beeindruckend, wenn ich meine Zahlen auspacken würde. Ach nee, das mache ich ja. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei mir hat sich noch niemand bekehrt. Ich habe Theologie studiert, ich habe ein extrem evangelistisches Herz, ich will, dass Menschen zum Glauben kommen und dass sie in der Nachfolge gefördert werden. Und ich weiß, ich habe ganz vielen geholfen, bevor sie Jesus kennengelernt haben, habe ich Fragen aufgeräumt, habe ihnen Fragen gestellt, sie in Frage gestellt und alles gemacht. Dann sind sie zum Glauben gekommen und nachher habe ich auch schon ganz viele Menschen irgendwie weiter begleitet, weitergeführt in dieser Nachfolge und so weiter. Aber da... Null Nummer, oder? Ja, der eine Fakt, oder? Über mich, den ich nicht jedem einfach immer sage, ja? Aber es ist einer. Und wenn das der Standard ist, oder? Wenn wir uns einmal da nach hinten gehen, wenn das der Standard ist, die Messlatte, diese Leute da oben, ich komme hoch, ja? Wenn ich mich wirklich strecke. Ist ungefähr 2,30 Meter. Wer 2,30 Meter überspringt, gehört zur Weltspitze. Ja? Und das sind diese Leute da. Das ist die Weltspitze, oder? Wenn das der Standard ist, dann bin ich nicht der Richtige. Oder? Oder bist du der Richtige? Wenn das der Standard ist, kann ich auch sehr schnell, sehr stark unter Druck kommen. Ja? Wie könnte ich da drüber kommen? Ach, Trampolin, 2, 3 Matten da, dicke, oder? Könnte vielleicht sogar noch Spaß machen, versuchen da drüber zu kommen. Ja, mit, keine Ahnung. Vielleicht würde ich es so schaffen. Vielleicht. Wer weiß. Aber vielleicht ist gerade das auch eine gute Ausrede. Willkommen. Darüber komme ich sowieso nicht. Ja, dazu sind die Evangelisten da. Versteht ihr? Die Evangelisten. Diese Leute, die wir da gesehen haben. Problem ist nur, von den 4, die wir gesehen haben, lebt noch ein einziger. Und es gäbe noch viele mehr. Aber vielleicht ist es auch eine willkommene Ausrede. Ja, die anderen, die Evangelisten, die sind dazu da. Aber jetzt ganz mal ehrlich, braucht eine Gemeinde wirklich nur Evangelisten? Wenn wir sagen, ab aufs Feld, nehmen wir mal das Fußballfeld. Stellt euch vor, es sind 11 Stürmer auf dem Platz. Gute Gewinnchancen. Denn Stürmer halten sich meistens in der Angriffshälfte. Und wenn es länger dauert, dass die gegnerische Mannschaft, ziehen sie sich vielleicht noch 10 Meter in die eigene Platzhälfte zurück. Das ist der Bereich, in dem sie operieren. 11 Personen da und im Tor niemand. Gute Gewinnchancen. Ja? Nein, es braucht Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger und auch Torwart. Gute Taktik und so weiter und so fort. Ja? Aber wenn die Evangelisten die Stürmer sind, die Knipser, oder? Die dann die Tore schießen. Weil wir haben manchmal so das Gefühl, oder? Das sind so die richtig guten Christen. Aber wir brauchen alle. Jeden Einzelnen von uns. Aber stellt euch einmal vor, was wäre, wenn wir diese hohe Linie ein bisschen nach unten kriegen? Vielleicht hätten wir dann auch den Mut. Da könnte es ja vielleicht auch etwas für Leute wie dich und mich sein. Ausnahme, du bist ein Evangelist und denkst, sowieso kein Problem, das zu überspringen. Solche Leute gibt's. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da hier in diesem Raum ganz viele von denen sitzen, ist recht gering. Ist auch gut so, dass das Gott so gemacht hat übrigens. In einer Gemeinde mit nur Evangelisten, ich glaube nicht, dass jemand von euch würde in diese Gemeinde gehen. Ja? So, versuchen wir es doch mal. Machen wir es auf 1,60. Ja? So zum Start. Das ist etwa die Höhe, die ich da maximal, glaube ich, hingekriegt habe, so wie ich mich erinnern kann, so um die 1,60. Schauen wir mal hin. Denn es sollte ja für uns alle sein. Denn Jesus hat den Auftrag, den Missionsaufgabe, geht hin und machen zu Jüngern, zu Nachfolgern, an alle gegeben, nicht nur den Evangelisten. Also sollten wir da dran arbeiten. Wir sind auch gemeint, du und ich, alle. So, schauen wir mal hin. Dazu gehen wir, schauen wir mal im Johannesevangelium, Kapitel 4, schauen wir mal nach. Ja? So. Das ist die Geschichte von der Samariterin am Brunnen. Jesus geht da durch dieses fremde Land zu den Samaritern, nimmt er da die Abkürzung. Ja? Und seine Jünger schickt er aus, um zu essen zu holen. Kommt die Samariter am Brunnen, gibt es ein Gespräch wegen ganz vielen Dingen. Die geht zurück, erzählt dann, wie wunderbar das Jesus ist und so weiter. Und seine Jünger kommen zurück und beginnen mit ihm zu sprechen. Und es ergibt sich ein Gespräch und da ist die Ernte rundherum, die ist noch nicht reif. Alles voller Erntefelder, die noch nicht bereit sind zum Ernten. Und Jesus nimmt das als Bild auf und fliegt das in das Gespräch hinein. So lesen wir da im Vers 36. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht. Also nicht die da rundherum, sondern eine andere. Ja. Und der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. Es geht also um Menschen.
Sie freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät und ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Der eine sät, der andere erntet. Das ist aber schon noch eine gute Nachricht. Merkt ihr, die kommt nach unten. Der eine, der sät, der andere erntet. Unter Umständen kann ich ja sagen, hey, ernten ist nicht ganz so mein Ding, wie sich herausgestellt hat. Bis jetzt bin ich darin nicht so erfolgreich in diesem Sinn. Aber säen, ich glaube, das kriege ich hin. Du auch? Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, in diesem Bild ist noch etwas anderes versteckt. Und zwar nämlich was ganz Tolles, das uns auch entlasten kann. Ich gehe davon aus, jeder von euch hat schon mal einen Samen genommen und den rein in den Boden gemacht. Ja? Gehe ich davon aus. Okay, jetzt die Frage. Wer von euch war dafür verantwortlich, dass dieser Samen sprießt, wächst und Früchte trägt? Logisch kannst du Dinge tun, die Wachstum fördert oder auch hemmt. Ja? Ich als Teenager habe immer wieder Zimmerpflanzen versucht und war damit ziemlich erfolglos. Entweder ertränkt oder sie sind verdurstet. Entweder oder, aber überlebt hat es eigentlich keine. Doch ein Kaktus. Verantwortlich für das Wachsen sind nicht wir. Sehen und ernten, so wie es scheint, schon. Mal schauen, kriegen wir das noch weiter runter? Ja? Kriegen wir noch. Einen haben wir noch. So, machen wir es auf. So, 1,10 Meter. Sieht schon langsam machbar aus, ja? Die ganz Großen unter euch, die können da schon beinahe normal drüber steigen, ja? Da geht es um die Geschichte aus Matthäus 13, das Gleichnis, das ihr gehört habt. Ja? Das Tolle an diesem Gleichnis aus Matthäus 13 ist, die Jünger, die haben es nicht verstanden. Und bei dem Gleichnis haben sie dann irgendwann mal gesagt, Herr Jesus, schön, dass du in Gleichnissen sprichst, aber ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Kannst du mal erklären. Und Jesus erklärt es. Und das ist uns überliefert. Das ist das Wunderbare an diesem Gleichnis. Und da auf dieses Gleichnis einzugehen, könnte man eine, zwei Predigten füllen. Aber für uns heute Morgen zum Thema Ab aufs Feld ist besonders wichtig, dass wir uns mal die Frage stellen, wo liegt eigentlich das Problem in diesem Gleichnis? Das Problem ist nicht die Saat. Jesus erklärt, das ist sein Wort. Das ist sein Wort, das wir heute haben. Das ist die Bibel, die gute Nachricht. Eben. Die ist nicht das Problem. Überall, wo sie hinfällt und wachsen kann, tut sie es. Auf dem Weg wird sie weggefressen, ist zu schnell, oder wenn der Boden, die Erde so dünn ist und unten Steine, ja, keine tiefe Wurzeln, stirbt es halt ab, wenn die Sonne kommt, beim Unkraut dasselbe, es beginnt zu sprießen, wachsen und dann ist der Rest die Sorgen, die Nöte dieser Welt zu groß und dann drückt es und dann noch auf dem guten Feld wächst es auch. Das Problem ist nicht die Saat. Was ist das Problem? Der Grund. Der Boden ist das Problem. Der Boden. Kein Platz für Wurzeln. Zu viele andere Dinge, die da auch noch wachsen. Sorgen und Wünsche der Welt. Aber wenn der Boden das Problem ist, dann alle Hobbygärtner, die wissen es, wenn der Boden das Problem ist, dann können wir was machen. Das müssen wir nicht einfach akzeptieren, wenn in unserem Garten nichts wächst. Da können wir sagen, okay, bringen wir mal umgraben. Oh, bringen wir mal ein bisschen Erde rein, bringen wir ein bisschen Dünger ein. Vielleicht lässt sich da was machen. Aber aufs Feld, wir können ackern gehen. Und seht ihr, das ist besonders wichtig für unsere Zeit. Vor 50, 60 Jahren, da waren ganz viele Leute waren noch vertraut mit biblischen Geschichten, mit biblischen Werten und so weiter und so fort. Man hat Anknüpfungspunkte. Heute gibt es die nicht mehr. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht. Es ist einfach so, wie es ist. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. Also können wir vielleicht den Boden besser machen. Und ich glaube, wir können es. Und ich glaube, das führt uns dahin, dass es das jetzt immer von oben nach unten gebracht. Ich bin der Überzeugung, dass man diese Linie nicht bis ganz nach unten versetzen kann, sondern es gibt auch eine Linie von unten her, eine Mindestanforderung. Und da gehe ich mit Franz von Assisi eben nicht einher, oder zumindest so, wie es verstanden wird. In einem Sprichwort von ihm, das kennen ganz viele, bin ich sicher, dass ihr es auch schon gehört habt. Predige das Wort zu jeder Zeit. Wenn nötig, benutze Worte. Ich sag's nochmal. Predige das Wort zu jeder Zeit. Wenn nötig, benutze Worte. Kennt ihr? Viele schon gehört, bin ich mir ganz sicher. Das wird heute so gerne als Ausrede benutzt, oder? Ja, ich muss halt einfach so sein, wie ich bin. Ja? Und dieser Teil ist auch gut. Wir sollen gemäß unseren Gaben arbeiten. Ich bin kein Evangelist, aber ich habe andere Qualitäten. Und ich weiß, ich bin auch hier in ein Dienstseminar gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt noch anbietet. Wenn nicht, geht den Sachen nach, damit ihr wisst, hey, was kann ich eigentlich gut und wie kann ich meinen Beitrag leisten? Auch in diesen Gesprächen. Super Sache. Da gibt es Leute, die sind gastfreundlich, gibt es Leute, die dienen können, gibt Leute, die großzügig sind, gibt Leute, die leiten können, Leute, die Anbetung machen und so weiter und so fort. Tolle Palette. Aber ich bin der Überzeugung, dass es eben hier unten noch diese Linie gibt, eine Mindestanforderung, und die finden wir im 1. Petrus 3,15. Eine Mindestanforderung. Im zweiten Teil des Verses können wir lesen: Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Seid jederzeit bereit, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die euch erfüllt. Und das, glaube ich, ist die Mindestanforderung. Über die Hoffnung. Und Christian hat letzte Woche am Jubiläum über diese Hoffnung gepredigt. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja super, das passt genau zu dem, als ob wir es geplant hätten. Hoffnung. Seht ihr, diese Hoffnung, wenn die in deinem Herzen Raum nimmt, das ist eben nicht nur, ich hoffe, morgen ist schönes Wetter, ich hoffe, dass so an Weihnachten toll, dass es toll wird, dass ich tolle Geschenke kriege oder was nicht. Das ist nicht so eine Hoffnung, sondern das ist vielmehr eine Gewissheit, eine Zuversicht auf etwas, das kommt und ich weiß, es wird kommen. Das ist nicht so, ich hoffe ein bisschen, sondern da ist Kraft drin, die mich durchträgt, auch in schwierigen Zeiten. Wenn es schwierig wird, bleibt diese Hoffnung und die trägt mich durch. Das ist nicht irgend so ein Schnellschuss. Sondern es ist eine tiefe Hoffnung, die mir Kraft gibt. Jeden Tag. Und das ist, glaube ich, ist die Mindestanforderung. Aber ich möchte euch jetzt ein bisschen so ein Buffet anrichten. Ja? All you can eat. Du nimmst, was dir gefällt, was du brauchst, was du magst. Ja? Aber ich möchte das jetzt so gestalten, weil es kommt ganz darauf an, wo du bist in deinem Leben Und dieses bunte Buffet richte ich einfach an mit unterschiedlichen Sachen, mit unterschiedlichen Themen. Denn es gibt, wir sind alle an einem anderen Ort in der Nachfolge. Zuerst, zuallererst, ehrlich, wenn du diese Hoffnung nicht kennst, ich weiß, vielleicht kann sie jemand anders viel besser beschreiben als ich. Aber ich glaube, ihr habt begriffen, von welcher Hoffnung, dass ich in meinem Herzen spreche. Das ist so eine Gewissheit da, wenn du die nicht kennst und nicht hast, dann mach dich auf den Weg, dass du sie kriegst. Frag Pastoren hier, du kannst mit mir sprechen nachher, mach dich auf einen Weg. Wenn du die Hoffnung hast, vielleicht geht es, ist der erste Schritt für dich, dass du Auskunft geben kannst, ist, dass du am Montag, wenn übers Wochenende gesprochen wird, den Sonntagmorgen nicht auslässt. Was hast du am Wochenende gemacht? Ja, Sonntag, der Rest war toll. Ja. Oder vielleicht schon am Freitag. Hey, was machst du dieses Wochenende? Ja, Party, Party und Sonntag. Ja. Was man am Sonntag halt auch so macht. Vielleicht beginnt es da. Vielleicht ist es aber auch für dich an der Zeit, wenn du in Gesprächen bist, oder gibt es immer wieder diese seelsorgerlichen Momente, Momente, wo Leute ihr Herz öffnen, weil es gibt keinen Mensch, der nicht ohne Schwierigkeiten durchs Leben kommt. Das gibt's nicht. Und solche Momente kommen immer wieder, wo Leute kommen und vielleicht ist es mal an der Reihe zu sagen, weißt du, in diesen Momenten, da bete ich und dann erlebe ich, dass Gott mich durchträgt. Nicht, dass alles gut ist in dem Moment. Aber ich spüre die Kraft in meinem Herzen, wie sie hält und wie sie mich trägt. Vielleicht kann man auch noch anbieten, dass man für die Person betet. Ich weiß es nicht. Da musst du deinen eigenen Weg finden. Aber ich möchte dir Mut zusprechen. Weil seht ihr, es gibt immer wieder diese Momente bei einer Bekannten von mir, die erzählt von ihrem Vater, dass der hat Schwieriges zu tragen. Und dann geht er hoch in das Zimmer und spricht mit Gott. Für eine halbe Stunde. Und er kommt nach unten und hat wieder die Kraft, alles zu tragen. Und die sagt mir, weißt du, so einen Glauben wünsche ich mir auch. Der hält, auch wenn es echt schwierig ist. Innerlich habe ich gesagt, ja, danke, vielen Dank für diesen Steilpass, den ich kriege. Und ich sage, ja, du musst halt den Grund dieser Hoffnung kennenlernen. Das ist Jesus. Den musst du kennenlernen. Wenn du das haben willst, musst du dich auf den Weg machen. Vielleicht ist es auch für dich dran, dass du dich auf den Weg machst und mal aufschreibst, wie du zum Glauben gekommen bist. Ich gehe jetzt davon aus, das ist nicht grundlos geschehen, sondern irgendetwas in dir hat sich bewegt, damit du das erzählen kannst. Vielleicht kannst du es auch weitergeben, schriftlich weitergeben. Ich kenne auch Leute, die haben das aufgeschrieben, haben das dabei und haben das weitergegeben, in gewissen Momenten. Weil manchmal, es sind nicht alles Redner. Das können nicht alle quatschen wie ich, ja. Ist auch so. Aber vielleicht ist es auch an der Zeit, dich mit so ein paar so Grundfragen des Glaubens zu beschäftigen. Und ich glaube, Christian hat mit der Serie schon mal über Leid damit einen guten Grundstein gelegt. Schon mal über Leid. In der ersten Serie, ersten Mal im Frühling, hat er über die Schöpfung, die Entstehung der Welt, des Universums gesprochen. Und vor den Sommerferien habe ich ihn vertreten, da habe ich über das moralische Argument über Gott, für Gott gepredigt. Geh mal da nachschauen. Vielleicht ist es mal dran, da noch mal etwas zu lernen. Vielleicht ist es auch dran, dass man sich einmal zum Grund unseres Glaubens durchschlägt. Der Grund unseres Glaubens hängt nicht an diesem Buch. Aber hört mir noch zu, ja? Der hängt nicht an diesem Buch. Das Buch berichtet über den Grund unseres Glaubens. Liebe Leute, Der Grund unseres Glaubens ist ein historischer Fakt, ein Moment in der Menschheitsgeschichte. Nicht ein Buch. Eine Person, die gelebt hat. Und es gibt keinen Historiker, der sich mit dieser Zeit befasst, wirklich befasst, mit diesem Thema befasst, der nicht bestätigt, dass Jesus zu der Zeit gelebt hat. Dass Jesus von den Römern gekreuzigt wurde und dass er an diesem Kreuz gestorben ist, dass er ins Grab gelegt worden ist und dass das Grab leer war. Das sind historische Fakten. Dazu kommt noch die ersten Leute, die das aufgeschrieben haben. Die haben die schlechtesten Zeugen der damaligen Zeit gewählt, um das aufzuschreiben. Es waren damals Frauen. Da galt das Zeugnis damals halt weniger. Also wenn die das erfunden hätten, dann hätten sie eine wichtige Persönlichkeit, zum Beispiel Pontius Pilatus, der hätte ja auch hochkommen können, wenn das erfunden worden wäre. Oh, wo sind denn meine Wachen, die ich da aufstellen haben lasse? Stein ist weggerollt. Sind die da drin und machen ein Nickerchen? Geht er rein, Grab ist leer. Was soll denn das bitte? Das wäre mal ein guter Zeuge gewesen, ja? Aber nein. Sie haben Frauen genommen. Und dazu kommt ein weiterer Fakt, den man da mal anschauen muss, ist, Kritiker werden zu Nachfolgern. Jakobus, der Bruder von Jesus, wird zum Gemeindeleiter in Jerusalem und schreibt den Jakobusbrief. Noch extremer ist Saulus, der verfolgt diese komischen Leute, die diesem Jesus nachfolgen. Ist dabei, als Stephanus gesteinigt wird und ist so ein bisschen Kleiderständer und so weiter und ist zufrieden dabei. Ja? Endlich geht es denen an den Kragen. Die machen meinen Glauben kaputt. Ja? Und dann geht er nach Damaskus und vor Damaskus geschieht etwas. Und anstelle, dass er die Leute weiterverfolgt, wird er selber zum Verfolgten. Letztendlich ist er für seinen Glauben gestorben. Was muss geschehen, dass ein Mensch diesen Weg macht in seinem Herzen? Und das sind Fakten rund um die Auferstehung. Die Auferstehung selbst beweisen können wir nicht. Aber jetzt haben wir die Fakten und jetzt müssen wir Lösungen suchen, wie wir die möglichst gut erklären können. Massenhalluzination, leider gibt es sowas in der Psychologie nicht. Kann es nicht sein, erklärt auch nicht alle Punkte. Die beste Erklärung ist, Jesus ist auferstanden. Die haben Jesus wirklich gesehen. Und so kannst du dich auf den Weg machen. Es gibt eben das kosmologische Argument, das alles hatte einen Anfang. Es gibt Design-Argument, wo man bei der DNA hinschaut. Das ist unglaublich, diese Präzision, die es da braucht. Bei allem. Ich glaube, einige von euch habe ich entlastet, oder? Ist nach unten gekommen. Und ich weiß auch nicht, vielleicht fühlen sich die anderen auch belastet, weil ich gesagt habe, es gibt eine Mindestanforderung. Aber ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, kriegen wir das hin, diese Mindestanforderung. Kannst du das? Vielleicht brauchst du Hilfe, oder? In dieser Gemeinde gibt es ganz clevere Köpfe. Die haben Doktortitel und weiß nicht was alles, die haben sich mit unterschiedlichen Dingen schon beschäftigt. Sprecht mal mit denen, wie die gewisse Dinge sehen. Holt euch Hilfe mit Büchern. Ich habe hier eine Auswahl von Büchern dabei. Ich möchte nicht zu viel Zeit dafür verwenden. Ich bin nachher noch hier, könnt mich fragen, was ich da finde, von welchem. Genau, ich habe auch da einen QR-Code hingelegt, der führt zu einer Amazon-Liste, wo die Bücher drauf sind, damit man sehen kann, kriegt man noch einen kleinen Beschrieb dazu und so weiter und so fort. Ja, kauft es doch dann einfach irgendwie beim christlichen Buchhändler hier in der Schweiz, das wäre noch toll. Aber es ist so ein gutes Feature, bei Amazon kann man so Wunschlisten machen. Das habe ich bei den christlichen Anbietern einfach nicht gefunden. Bisschen schade. Aber könnt ihr euch holen, könnt die Bücher anschauen, bitte einfach hier lassen. Ich hätte die gerne noch. Das wäre schön. Könnt ihr euch so weiterbilden? Fragen auch. Und seht ihr, als ich diese Facts zur Auferstehung mal richtig begriffen habe und mich damit beschäftigt habe, Wisst ihr, was das mit meiner Hoffnung gemacht hat? Die ging durch die Decke. Wirklich. Meine Gewissheit ist viel stärker als vor 3-4 Jahren. Weißt du, ungefähr 2-3 Jahren beschäftige ich mich intensiver mit solchen Themen. Und ich arbeite nebenher als Lehrer, also ich bin nicht beschäftigungslos, ja? Mir wird es nicht langweilig. Aber wenn man sich in etwas hineingibt, hat man, wenn man ganz ehrlich ist, auch eigentlich Zeit. Wenn man es will. Ja. Hey, es braucht jeden auf dem Feld. Jeden. Egal, was seine Begabung ist, es braucht jeden. Und ihr habt hoffentlich alle am Eingang so einen Stein gekriegt, oder? Habt ihr den? Das Tolle ist, von diesem Stein, das ist ein Bild. Ja, ihr wisst, Steine können schön sein und so weiter und so fort. Aber ihr wisst auch, wenn ihr einen Stein im Schuh habt, ist das sowas von lästig, oder? Und dann habt ihr aufgemacht, habt geschaut und ist so ein kleines winziges Ding drin. Ja, auch schon erlebt und gedacht, eigentlich, das ist doch viel zu klein, da muss doch ein anderer Stein drin sein in meinem Schuh. Ja? Deshalb, ich möchte euch ermutigen, dass ihr zu Menschen werdet. Seht ihr, den Boden bereit machen, bedeutet die Leute ein bisschen in Frage stellen. Ich muss sie nicht immer gerade zu Jesus führen. Das wäre eine Überforderung der Person, unseres Gegenübers, wäre eine Überforderung von dir selbst vermutlich. Aber was wir tun können, wir können denen ihre Gedankenwelt so ein bisschen einen Stein in den Schuh schieben, so rein, da rein. Und der beginnt zu drücken und unbequem zu werden. Und der Nächste macht das dann auch noch, den nächsten Stein rein und so weiter und so fort. Das kriegen wir doch hin. Und so machen wir den Boden bereit. Und irgendeinmal, ich habe keine Ahnung. Sind Sie vielleicht bereit, dass der Same, der da drauf geht, sprießt, hochgeht und wächst und Früchte trägt? Vielleicht bei jemand komplett anderen. Der eine sät, der andere erntet. Hey, aber ich bin dabei. Ich bin im Team säen. Und wenn ich sollte ich mal im Team ernten sein, freue ich mich auch darüber. Aber das sollen wir alle hinkriegen. Denn es gibt immer wieder diese Leute, die sagen, wie kann ein guter Gott das zulassen? Vor allem Atheisten. Und da können wir denen doch einfach sagen, okay, wie kommst du da drauf? Ja, siehst du den Krieg, siehst du weiß ich was? Und dann können wir auch sagen, ich bin absolut gleicher Meinung. Ich sehe auch dieses Leid und es zerreißt mich. Was ist dann deine Lösung? Woher kommt dann all das Böse? Woher kommt das? Das sind nämlich die Humanisten nämlich in der Schwierigkeit. Denn die behaupten, der Mensch sei grundsätzlich gut. Ja? Die behaupten, der Mensch sei grundsätzlich gut. Das wird anerzogen. Ja, aber Leute, wenn das anerzogen wird, dann hat irgendjemand mal das anerzogen. Das bedeutet, der eine war dann nicht gut. Gab es da jemanden, der nicht gut war? Weshalb war der nicht gut und alle anderen waren dann gut? Kannst du mir das erklären? Seht ihr, und so können wir diese Steine in die Schuhe legen der Leute. Die haben so komische Ideen heutzutage, dass wir da Steine reinmachen können, dass sie merken, irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas drückt. Und die werden dann schon, müssen wir darauf vertrauen, Gott wird das schon regeln. Er ist zuständig für das Wachstum, nicht ich. Er. Und ganz ehrlich, wenn es dann um eine Lösung geht, weil keine Weltreligion kann die Frage nach dem Leid, finde ich, gut befriedigend beantworten. Aber weißt du was? Ich vertraue lieber in einen Gott, der selber gesagt hat, ich war im Himmel, ich kam zur Erde, habe hier gelebt, die Schwierigkeiten der Erde habe ich durchgemacht. Ich bin unschuldig am Kreuz gehangen für dich und für das Leid der Welt. Und ich bin auferstanden, bin zurückgegangen und ich werde alles zu einem guten Ende führen. Ich vertraue lieber diesem Gott, der sich mit meinem Leid und mit dem Leid der Menschen identifiziert hat, als mit gar keiner Antwort. Ja, oder einen Stein. Das letzte Mal habe ich einen Stein jemandem in den Schuh gelegt. Gestern, als ich die Steine für die Predigt heute in der Garage holen ging, habe ich da alles bereit gemacht, reingemacht und so weiter. Und mein Autonachbar kam auch. Ja, Und sein Sohn war dabei und dachte, wozu brauchst du diese Steine? Ja, ich predige in der Kirche am Sonntag und da brauche ich die. Weißt du, Kirche, predige in der Kirche, so wie wenn ihr in die Moschee geht, da ist auch ein Imam, der gibt eine Interpretation von dem, was im Koran gesagt wird. Der predigt ja auch. Und so, und mein Autonachbar fand das ein bisschen, war ein bisschen defensiv. Ja, weißt du, ich gehe eigentlich nur während des Ramadans in die Moschee, aber auch nicht so regelmäßig und so. Und irgendwie hat er dann noch so eine schnelle Bemerkung rausgehauen. Ja, sind sowieso alle gleich. Also er hat die Religion gemeint, sind sowieso alle gleich. Ja, ist übrigens ein typisch postmoderner Ansatz, vollkommener Humbug. Da habe ich ihm gesagt, ich lasse die Leute nicht mehr mit so Blödsinn stehen. Das mache ich nicht mehr. Ja? Nee. Da habe ich gesagt, also logisch, alle Weltreligionen haben viele Gemeinsamkeiten, aber im Kern unterscheiden sie sich extrem. Meine, schau mal, wer ist Jesus bei euch Muslimen? Ein Prophet, der gelebt hat, dann bei der Kreuzigung kam ein anderer, der aussah wie er, der wurde gekreuzigt, der ist gestorben und so funktioniert das. Ja, wie sieht das bei den Juden aus? Ja, da wurde er gekreuzigt und gestorben und fertig. Die Jünger haben ihn geklaut. Deshalb das leere Grab. Ja, bei uns Christen? Gelebt, gestorben, im Grab, auferstanden. Und jetzt wirst du mir wirklich erzählen, dass wir alle dasselbe glauben. Wirklich. Und dann ist es doch viel mehr so. Stein ist bereit. Wir müssen doch herausfinden, was wahr ist. Das ist doch das Wichtigste. Wir müssen die Wahrheit finden. Denn wenn du recht hast, habe ich ein Problem. Und wenn ich recht habe, hast du ein Problem. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Gott mit diesem Stein im Schuh machen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich möchte euch ermutigen, macht euch auf einen Weg. Weil es gibt so spannende Gespräche. Und manchmal bin ich total überfordert. Aber seht ihr, das ist mein evangelistisches Herz, merkt ihr es? Ich will diesen Boden urbar machen, dass irgendwann mal vielleicht etwas aufgehen kann. Wann? Keine Ahnung. Der eine sät, der andere erntet. Ist auch nicht meine Verantwortung. Ich werde das einmal im Himmel sehen. Ja, da werde ich dann mal alles sehen, was das genutzt hat. Und deshalb, ab aufs Feld. Kommt schon. Lasst uns ackern gehen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, vielen, vielen Dank. Dürfen wir an dich glauben, weil du auf diese Welt kamst. Es ist ein historischer Fakt. Und in allem unsere Unzulänglichkeiten, die wir haben als Menschen, hilf uns doch, von dir zu erzählen. Hilf uns, auf dich hinzuweisen. Hilf uns, Steine in die Schuhe reinzumachen. Damit andere Menschen dich auch kennenlernen dürfen. Weil du bist das Beste. Deine Hoffnung, die übersteigt alles. Und es ist deine Zuversicht, die uns durchtragen wird, bis wir dich sehen werden.